Heute kommen wir in unserer Reihe zum Heiligen Geist, zum Thema Geistestaufe und Zungenrede, wie wir die biblischen Aussagen dazu verstehen können. Ganz bewusst habe ich geschrieben, wie wir diese Aussagen verstehen können und nicht müssen. Ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Bei der Geistestaufe und Zungenrede, da geht es vor allem auch um die wichtige Frage, ja, wie stehen wir denn zu den Pfingstgemeinden? Weil bei den Pfingstgemeinden, da hat die Geistestaufe und die Zungenrede eine ganz spezifische Bedeutung, nämlich in den Anfängen von der Pfingstbewegung. Inzwischen hat sich das teilweise etwas geändert, aber dazu werden wir dann noch kommen. Wie haben wir die Geistestaufe biblisch zu verstehen? Und dafür ist natürlich wichtig, dass wir die Bibel aufschlagen. Wo kommt in der Bibel überhaupt die Geistestaufe vor? Genau in dem Begriff Geistestaufe kommt es nirgends vor, aber in Worten, die in Kombination auftauchen. Einmal haben wir da Matthäus 3, Vers 11 und Johannes 1, 32 und 33, wo es um die Taufe von Jesus geht. Und da lesen wir zunächst in Matthäus 3, Vers 11, wo der Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Die Taufe mit dem Feuer ist Gericht Gottes gemeint. Und jetzt lese ich noch erst Johannes 1, die Verse 32 bis 33. Da ist auch vom Johannes, dem Täufer, die Rede im Hinblick auf Jesus. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Eine weitere Stelle, wo wir betrachten, ist Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5, wo Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist ankündigt. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann haben sie ein paar Tage gewartet und dann lesen wir von der Erfüllung von dem, was Jesus hier verheißen hat. Apostelgeschichte 2, die Verse 3 und 4, da heißt es, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Die ersten Jünger wurden offensichtlich, also am Pfingsttag, mit dem Heiligen Geist getauft. Damals empfingen sie den verheißenen Geist Gottes. Wie sieht das bei uns heute aus? Weil dieses Pfingstereignis ist ja ein einmaliges Pfingstereignis gewesen. Wie empfangen wir heute den Heiligen Geist? Und dazu schauen wir auch zwei, drei Bibelstellen an. Zunächst Epheser 1, Vers 13. Das schreibt der Paulus. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und die andere wichtige Bibelstelle dazu steht in Johannes 3, die Verse 3 und 5. Das ist ja das Gespräch mit dem Nikodemus, wo Jesus hatte. Der Nikodemus, der große Lehrer von Israel, kam in der Nacht zu ihm und fragte, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und da sagt Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und diese beiden Bibelstellen, die machen uns eigentlich sehr schön deutlich, dass wir den Heiligen Geist quasi bei unserer Wiedergeburt, bei unserer geistlichen Geburt bekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gläubig werden, also zu dem Zeitpunkt der Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist biblisch gesehen der Zeitpunkt von der Geistestaufe. Und jetzt ist mir noch etwas wichtig, eine Bibelstelle aufzuzeigen, wo in Zusammenhang mit der Geistestaufe steht, nämlich zu dem Zeitpunkt unserer Wiedergeburt passiert noch etwas, wo der Heilige Geist macht, und das steht in 1. Korinther 12, Vers 13, da schreibt der Paulus, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Seit dem Pfingsttag leben wir als Gläubige sozusagen im Zeitalter vom Heiligen Geist oder eben im Zeitalter der Gemeinde, weil der Heilige Geist uns in den Leib Christi, in die Gemeinde hineinfügt. Und das ist etwas ganz wichtig. Wir werden, wenn wir die Bekehrung und Wiedergeburt erleben, nicht einfach nur mit Jesus verbunden, sondern gleichzeitig Glied am Leib Christi. Biblisch ist es jetzt kurz und bündig dargestellt. Was ist die Geistestaufe? Was verstehen jetzt die klassischen Pfingstler unter der Geistestaufe? Und da kann man das so erklären, die klassischen Pfingstler verstehen die Geistestaufe als eine einmalige geistliche Erfahrung nach der Wiedergeburt. Meist mit tiefen Emotionen verbunden. Und der Gläubige, der gelangt durch diese Geistestaufe in eine endgültige Überwindung von den Sünden. Also der kann jetzt dann sündlos leben. Und als Zeichen von der Geistestaufe bekommt der Gläubige das Zungenreden als Zeichen. Diese Lehre von den klassischen Pfingstlern tut man auch als klassische Zwei-Stufen-Lehre bezeichnen. Zwei-Stufen-Lehre, man hat die Wiedergeburt und dann hat man die Geistestaufe als eine Stufe danach. Und dann gibt es so wie zwei Klassenchristen, die mehr besseren Christen, die die Geistestaufe haben, und diejenigen, die eben nur wiedergeboren sind. Und jetzt können wir uns fragen, wie ist es überhaupt zu dieser Lehre gekommen? Die Pfingstbewegung hat ihre Wurzeln, wie übrigens auch wir als Axiom Biblique und die meisten Freikirchen, in der Erweckungsbewegung und Heiligungsbewegung vom 19. Jahrhundert. Das ist wichtig zu wissen. Wir haben wie dieselben Wurzeln in der Erweckung und Heiligungsbewegung. Und zentral in der Erweckungs- und Heiligungsbewegung ist einmal die Erweckung gewesen, die Bekehrung, dass Menschen sich zu Jesus bekehrt haben und da geistlich neugeboren sind und dann in der Heiligungsbewegung, das ist eine gemeinsame Bewegung gewesen, da hat man einfach dann den Schwerpunkt auch draufgelegt. Und jetzt als wiedergeborener Christ ist es ganz wichtig, dass du in der Heiligung wächst, dass du Jesus immer ähnlicher wirst und ein Nein zur Sünde bekommst. Und innerhalb dieser Heiligungsbewegung gab es auch verschiedene Leute, die dann gelehrt haben, und als Christen, die wir den Heiligen Geist haben, können wir durchdringen zu einer vollkommenen Heiligung. Und zum Teil gab es da auch Leute, die da wie ein besonderes Erlebnis gehabt haben, vom Heiligen Geist besonders berührt gewesen wurden und ein emotionales Ereignis hatten. Und das hat man dann wie die Geistestaufe genannt. Einer von den Vertretern, die das so propagiert haben, das war da Charles Finney. Das war ein ganz großer Erweckungsbeweger, Prediger im 19. Jahrhundert. Und von dem lesen wir Folgendes. Biografisch hat er das aufgeschrieben. Als ich allein in meinem Büro zurückgeblieben war, erschien mir plötzlich der ganze Raum lichterfüllt. Klar und deutlich von wunderbarem Glanz erfüllt, stand das Bild Jesu vor meiner Seele, so dass ich ihn von Angesicht zu sehen meinte und wie gebrochen zu seinen Füßen niedersank. Dann strömte der Geist Gottes auf mich nieder und überflutete mich ganz und gar. Es war mir, als stehe ich unter dem Einfluss eines elektrischen Stromes, der mir durch und durch ging. Liebeswelle auf Liebeswelle schien sich über mich zu ergießen. Es war wie ein Lebenshauch von oben und ich fühlte mich von unsichtbarem Schwingen hin und her bewegt. Am nächsten Morgen empfing ich abermals eine Geistestaufe und weinte laut, völlig überwältigt von der Kraft Gottes. Also dieses Erlebnis hat der Charles Finney Geistestaufe genannt, und was darauf folgte, war, dass das wieder Ausgangspunkt war für seine große Predigertätigkeit und Seelsorgetätigkeit, die wirklich auch sehr, sehr fruchtbringend war. Ich persönlich würde jetzt bei so einem Ereignis, wie der Charles Finney hatte, nicht von einer Geistestaufe reden, sondern von einem besonderen Erfülltwerden vom Heiligen Geist, wo den Charles Finney wie zugerüstet hat für den kraftvollen Dienst, wo er dann auch machen konnte. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, wir als Gläubige können ganz erfüllt vom Heiligen Geist leben, ohne dass man so ein emotional stark berührtes Erlebnis haben muss. Aber der Charles Finney, der hat von Gott einfach diese besondere Zurüstung dann durch dieses Erlebnis für seinen Dienst bekommen. Übrigens, in der Bibel, da finden wir auch so eine besondere Zurüstung für den Dienst. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da ist nämlich die Situation so gewesen: Der Johannes und der Petrus, die mussten vor den Hohen Rat, und die Gemeinde war deshalb ein bisschen verängstigt. Und dann wurden Johannes und Petrus freigelassen. Die sind zur versammelten Gemeinde gekommen und dann haben sie gebetet. Die haben gebetet: Herr, du siehst, wie wir verfolgt werden, wie wir bedrängt werden, und schenk du uns doch Freimütigkeit und die Kraft von deinem Heiligen Geist. Und dann heißt es, sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und konnten in Freimütigkeit das Wort Gottes reden. Also da hatte die Urgemeinde auch wie so ein Erlebnis der besonderen Zurüstung vom Heiligen Geist, dass sie kraftvoll in Freimütigkeit das Wort Gottes predigen konnte. Und ich würde bei so einem Erlebnis nicht von Geistestaufe reden, sondern eher von einem Erfülltwerden, von einem spezifischen Erfülltwerden vom Heiligen Geist. Aber in der Erweckungsbewegung, da sprach man eben von der Geistestaufe. Und jetzt gab es verschiedene Gemeinden natürlich, wo Erweckungspredigten gehalten wurden. Und eine besondere Gemeinde, wo auch Erweckungsveranstaltungen stattfanden, war die Gemeinde in Los Angeles in der Azusa Street. Azusa Street Mission hieß die. Das war eine Gemeinde, die vor allem von Schwarzafrikanern besucht wurde. Und in dieser Gemeinde, da kam es zu einer Erweckung und verbunden mit dieser Erweckung auch mit enthusiastischen Ausbrüchen, emotionalen Ausbrüchen. Und in dieser Gemeinde tauchte eben auch das Sprachenreden oder Zungenreden aus. Der Prediger von dieser Gemeinde, das war der W.J. Seymour, der lehrte daraufhin, das, was wir hier erleben, das ist Standard für einen Christen. Die Geistestaufe muss man erleben als zweites Ereignis nach der Wiedergeburt. Und das Zungenreden ist das Zeichen, dass man die Geistestaufe erlebt hat. Also vom Seymour kommt diese Lehre, diese zwei Stufen Lehre. Und jetzt kamen Interessierte von der ganzen Welt in die Azusa Street, weil sie gesehen haben, da ist Erweckung, da ist etwas Besonderes. Die haben sich interessiert dafür und haben dort die Lehre von dem Seymour aufgenommen und es in die ganze Welt transportiert. Und so ist quasi die Pfingstbewegung entstanden und diese klassische Pfingstlehre hat sich verbreitet. Diese Anfänge von der Pfingstbewegung zu kennen, ist für uns wichtig. Als Axiom Biblique, da haben wir auch die Heiligungsbewegung in unseren Wurzeln. Und uns ist es auch ein ganz großes Anliegen, dass wir nach der Heiligung streben. Wir sehen es aber in der Axiom Biblique nicht als biblisch an, dass man zu einer vollkommenen Heiligung, zu einer Sündlosigkeit durchdringen kann. Also das ist falsch. Und die Zwei-Stufen-Lehre, wie es in der Pfingstgemeinde, in der klassischen Pfingstgemeinde gelehrt wird, die lehnen wir natürlich auch ab. Die Geistestaufe, die identifizieren wir ganz klar mit der geistlichen Wiedergeburt bei der Bekehrung von einem Menschen. Und jetzt will ich an dieser Stelle noch was sagen. Ich habe hier ganz bewusst von der klassischen Pfingstbewegung vorhin gesprochen, nämlich aus dem Grund, weil es heute ganz verschiedene Pfingstgemeinden gibt. Und in vielen Pfingstgemeinden ist es besonders auch im deutschsprachigen Raum zu einer Korrektur gekommen. Das ist, wo zum Beispiel der Mülheimer Verband, das ist ein Pfingstgemeindeverband in Deutschland und der lehnt die Zwei-Stufen-Lehre ganz klar ab. Und es gibt auch andere Gemeinden, Pfingstgemeinden, die das ganz klar ablehnen. In meinem Doktorandenkolloquium, da war jemand, der in der Pfingstgemeinde Pastor war und dann habe ich den angestoßen, beim Mittagessen saß ich neben ihm und dann habe ich gesagt, du sag mal, wie siehst du das eigentlich da mit der Pfingstlehre, da Zwei-Stufen-Lehre und so. Und dann hat er mir gesagt, ich sehe das überhaupt nicht so und ich bin in einer Pfingstgemeinde. Und wenn das wie Bedingung gewesen wäre, dass ich der Pastor werden könnte, da wäre ich nie und nimmer in die Pfingstgemeinde gekommen. Also man sieht, und das ist eine Pfingstgemeinde in der Schweiz, also da gibt es auch eine Korrektur innerhalb von den Pfingstgemeinden, wo man das bestehende theologische Problem wie korrigiert hat. Aber ich sehe nach wie vor gerade in der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch auf praktischer Ebene manche Probleme, auch wenn das große theologische Problem teilweise gelöst wurde. Wir wollen uns jetzt zuwenden zu dieser Zungen- oder zu dieser Sprachenrede, wo ja, ein Zeichen war bei der Zwei-Stufen-Lehre für die Geistestaufe. Wie können wir die Zungenrede und die Sprachenrede biblisch verstehen. Und da möchte ich zunächst einmal eine Begriffsklärung machen, nämlich der Fachausdruck für Zungenrede oder Sprachenrede in der Theologie lautet Glossolalie. Das kommt vom griechischen Glossa, die Zunge oder die Sprache, wir kennen den deutschen Ausdruck die Glosse, und lallein, wir kennen das deutsche Wort lallen, lalleine ist Redner. Also im Griechischen ist lallen nicht so wie ein betrunkener lallt, sondern ein normales Redner. Aber es kann je nachdem auch wie lallen vielleicht gebraucht werden, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber hier sehen wir, wo mal die Begriffsklärung Glossolalie, und jetzt müssen wir beachten, wenn wir eine Sprache reden, da brauchen wir die Zunge. Wenn wir keine Zunge haben, können wir die Worte gar nicht bilden. Und daher ist Sprache und Zunge im Griechischen wie ein Wort. Aber für uns im Deutschen ist ganz klar, wir reden eine Sprache und die Sprache, die reden wir mit der Zunge. Und vom Deutschen her ist es von daher sehr natürlich, wenn wir von Sprachenrede reden und nicht von einer Zungenrede. Weil ich kann verschiedene Sprachen reden und habe nur eine Zunge. Je peux parler français un petit peu avec grusigen Akzent. Berndeutsch ist etwa gleich grusig der Akzent, wenn ich meinen Kindern vertrauen kann. Und dann geht es Englisch auch mit einem bestimmten Akzent, und Deutsch kann ich auch reden. Also verschiedene Sprachen, aber ein und dieselbe Zunge. Deshalb ist der Ausdruck Zungenrede nicht so gut, sondern eher Sprachenrede. Doch jetzt wollen wir mal schauen, wie können wir diese Sprachenrede, wo in der Bibel vorkommt, auch biblischer verstehen. Und dazu schauen wir zunächst einmal die Sprachenrede in der Apostelgeschichte an. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, da finden wir an verschiedenen Stellen, wie Menschen, Gläubige, in anderen Sprachen gesprochen haben, die sie nicht gelernt haben, sondern wo der Heilige Geist geschenkt hat. Die bekannteste Stelle ist natürlich am Pfingsttag, als die Jünger den Heiligen Geist empfingen und dann in unterschiedlichen Sprachen reden konnten. Und die Juden, die zum jüdischen Pfingstfest gekommen waren, aus der ganzen Welt, die haben dann die Jünger reden hören in den Sprachen, wo sie eben aufgewachsen waren. Also da sehen wir, das sind ganz natürliche menschliche Sprachen gewesen, wo die Apostel und Jünger, die ersten Jünger, nicht gelernt haben, aber wo Gott sie befähigt hat, diese Sprachen zu reden. Dann sehen wir weitere Situationen, wo das wahrscheinlich der Fall war, nämlich in Apostelgeschichte 8. Da ist der Philippus zu den Samaritanern gegangen, hat bei ihnen evangelisiert, hat sie getauft, aber der Heilige Geist ist dann auf die Samaritaner noch nicht gefallen. Erst wo dann die Apostel Johannes und Petrus kamen, die Hände auf sie gelegt haben, kam dann der Heilige Geist auf sie, empfing sie den Heiligen Geist. Woran man das erkennt hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich haben sie dann auch angefangen, in Sprachen zu reden. An dieser Stelle ist aber nicht davon die Rede, dass sie in Sprachen geredet haben, aber wahrscheinlich können wir das annehmen. Wo das ganz sicher der Fall ist, wo Leute in fremden Sprachen reden konnten, wo sie nicht gelernt hatten, war, wo die Heiden um den römischen Hauptmann Cornelius zum Glauben gekommen sind. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte 10, 44 folgende. Und da war das so der Fall, der Petrus, der hatte da ja die Vision mit den unreinen Tieren, deshalb ist er überhaupt zum römischen Hauptmann Cornelius gegangen, sonst wäre er wahrscheinlich nie und nimmer zu so einem Heiden hingegangen. Und dann, wo er das Evangelium verkündigt hat, fiel eben der Heilige Geist auf den Cornelius und die anderen gläubig gewordenen Heidner, und sie fingen an, in Sprachen zu reden. Genauso wie die ersten Jünger, Also da ist das Phänomen passiert. Und was für fremde Sprachen waren das wohl? Ich nehme an, ich spekuliere da, wahrscheinlich konnten dann plötzlich die Römer in Hebräisch oder Aramäisch reden und Gott preisen. Es steht, dass sie dann Gott priesen in anderen Sprachen. Und ich nehme an, wenn der Petrus dann gewusst hat, die preisen Gott, dann wird es wahrscheinlich Hebräisch oder Aramäisch gewesen sein, wo die Römer nicht gelernt haben. Und das ist interessant, wenn man sieht, da diese Mehrstufigkeit, zuerst die Juden, dann die Samaritaner, wo ein jüdisches Mischvolk waren, und später die Heiden. Und auch die Reihenfolge vom Taufen zum Glauben kommt, Taufen und Geistempfang, ist interessant. Bei den Samaritanern, da war es so, Philippus hat zuerst getauft, die Menschen sind zum Glauben oder die Samaritaner sind zum Glauben gekommen, der Philippus hat getauft. Und dann, wo die Apostel kamen, haben die wie die Bestätigung bekommen, ja, die Samaritaner, das Mischvolk, das gehört auch zum Volk Gottes dazu, weil der Heilige Geist es bestätigt hat. Und jetzt bei den Heiden, da war es so, der Petrus hat gepredigt, die Heiden sind zum Glauben gekommen, etwas, wo für den Petrus fast unmöglich schien und die anderen Juden, die um ihn herum waren. Und dann hat der Heilige Geist das bestätigt. Die Sprachen kamen, der Heilige Geist kam auf sie und dann hat Petrus und die bei ihm waren, die Heiden getauft. Also es ist ganz interessant, wie der Heilige Geist das so gemacht hat. Und dann sehen wir noch eine weitere Stelle, die steht in Apostelgeschichte 19, die ersten 7 Verse. Da waren nämlich Jünger vom Johannes, die wussten noch nichts von Jesus und wussten auch nichts davon, dass der Heilige Geist gekommen war. Und dann hat der Petrus sie gefragt, ja, wie sieht es denn wirklich bei euch aus? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und dann haben sie eben nichts gewusst. Und dann hat der Paulus über Jesus gelehrt und ihnen die Hände aufgelegt. Und dann kam der Heilige Geist auch auf sie und sie sprachen in anderen Sprachen. Wie können wir diese 4 besondere Begebenheiten deuten. Und ich deute das so, dass durch diese Ereignisse verschiedene Sachen deutlich werden. Nämlich erstens, dass alle diese verschiedenen Sprachen, das Evangelium in ihrer, die verschiedenen Leute aus den verschiedenen Sprachregionen, das Evangelium in ihrer Sprache gehört haben, ist ein Hinweis, dass Gott will, dass das Evangelium in alle Sprachen sich verbreitet. Und dann, dass der Apostel zu den Samaritanern gingen und der Geist bestätigte, auch die gehören dazu, wurde die Gemeinschaft zwischen den Juden und den Samaritanern durch den Glauben an Jesus bestärkt. Und bei den Heiden war es ganz interessanterweise so, dass nicht der Apostel und der Geist bestätigt haben, sondern da ist die Reihenfolge gerade andersrum gewesen. Zuerst hat der Geist bestätigt und dann haben die Apostel das nachvollzogen, was der Heilige Geist gemacht hat, nämlich durch die Taufe. Und auch an dieser Stelle wird bestätigt, die Gemeinschaft von den Judenchristen und den Heidenchristen. Und genauso war das auch bei den Johannesjüngern, also nochmal eine andere religiöse Gruppierung. Und auch dort hat der Heilige Geist bestätigt, auch diese Gruppe kommt durch den Glauben an Jesus, durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft des Leibes Christi hinzu. Also die hier erwähnten Geistausgießungen inklusive der Sprachenrede finden wir an ganz besonderen Marksteinen der frühen Missionsgeschichte. Durch den einen Geist werden Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen aufgrund vom Glauben an Jesus Christus in den einen Leib Christi, in die Gemeinde Gottes hineingeführt. das zur Sprachenrede in der Apostelgeschichte. Jetzt gibt es im ersten Korintherbrief auch die Sprachenrede an vielen verschiedenen Stellen. Einmal 1. Korinther 12, Vers 30, da macht der Paulus deutlich, nicht alle reden in Sprachen. 1. Korinther 14, die Verse 2 bis 4, da ist von der Sprachenrede die Rede, wo ein Gebet für Gott ist. Niemand sonst versteht sie. Sie dient der Selbsterbauung. Dann in 1. Korinther 14, Verse 5 und 13, da sagt der Paulus, die Sprachenrede, die ist nur nützlich für die Gemeinde, wenn sie auch ausgelegt oder übersetzt wird. Das griechische Wort für auslegen und übersetzen ist ein und dasselbe. Also entweder tut man es auslegen, ein bisschen näher erklären, was ist gemeint, oder übersetzen, wo man Wort für Wort wie übersetzen kann. Und in 1. Korinther 14, Vers 13, da schreibt der Paulus, wer in einer Sprache redet, der soll auch dafür beten, dass er die Auslegung oder dass er die Übersetzung dafür bekommt. In 1. Korinther 14, Vers 27 tut der Paulus sagen, wenn man zusammenkommt in einer gottesdienstlichen Versammlung, da sollen höchstens zwei oder drei in einer Sprache reden. Und wenn es eine Sprache gibt, eine Sprachenrede, dann muss es auch übersetzt werden oder ausgelegt werden, dass alle das verstehen können. Und wenn man gerade diese Aussagen von Paulus anschaut, da sieht man, eins steht im Fokus im Gottesdienst, nämlich, dass alles in seiner rechten Ordnung zugeht und dass es für alle verständlich zu und her geht. Und das ist für uns auch ganz wichtig, diese Ordnung und die Verständlichkeit im Gottesdienst. Übrigens, bei uns in der AB wurde ja auch schon mal in einer Sprache geredet, auf Französisch, und dann wurde es übersetzt, und das bin ich sehr dankbar gewesen, dass das übersetzt wurde. Da habe ich tatsächlich dann auch alles verstanden. Französisch habe ich ziemlich viel verstanden, aber doch nicht alles, aber mit Übersetzung ist alles verständlich gewesen. Aber das ist jetzt nicht eine Geistesgabe gewesen, diese Übersetzung, sondern diese Übersetzung hat jemand gelernt, weil er die französische Sprache gelernt hat. Wenn es eine Geistesgabe gewesen wäre von der Übersetzung, da hätte der Übersetzer die Sprache nie lernen müssen, sondern wäre vom Heiligen Geist geschenkt worden. Jetzt neben diesem Sprachenredner, wo im ersten Korintherbrief, da kommt die Sprachenrede auch noch an einer anderen Stelle vor, nämlich in 1. Korinther 13, Vers 1. Da schreibt der Paulus, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte. Und das ist eine ganz interessante Stelle, weil das uns jetzt noch ein bisschen auf eine andere Spur führt. In der Apostelgeschichte, da haben wir gesehen, Sprachenrede, das ist ganz sicher immer eine menschliche Sprache. Zumindest hat es da den Anschein gemacht. Aber hier in 1. Korinther 13, da ist plötzlich auch von Sprachen der Engel die Rede. Und wenn man dazu noch 1. Korinther 14, Vers 2 anschaut, da heißt von der Sprachenrede, dass die ist für Gott, niemand versteht sie, sondern wer sowas redet, der redet Geheimnisse im Geist. Da können wir uns fragen, ja, ist die Sprachenrede vielleicht nicht nur eine menschliche Sprache, sondern auch irgendeine geistliche Sprache, wo eine nichtmenschliche Sprache ist? Und wenn man gerade 1. Korinther 13, Vers 1 anschaut und das so vergleicht mit 1. Korinther 14, Vers 2, da muss mal zum Schluss kommen. Jawohl, die Bibel, die lässt den Interpretationsspielraum für beides offen. Einmal die Sprachenrede als nicht gelernte Fremdsprache, aber dann auf der anderen Seite auch eine Engelssprache, eine geistliche Sprache. Und bei dieser Sprachenrede, wo ja offensichtlich auch eine Gabe Gottes ist, und wir wollen die Gaben Gottes ja auch nicht einfach wegdrängen, da ist die Frage, wie können wir das bei uns in der Gemeinde Axiom Biblik handhaben? Und für uns ist eigentlich ganz klar, wir wollen, dass es verständlich zu und her geht in unseren Gottesdiensten. Und wenn in einer Fremdsprache geredet wird, da wollen wir ganz klar, dass das übersetzt wird für alle verständlich. Und wie sieht es aus mit der Engelssprache? Mit der allfälligen Engelssprache? Wir sind der Überzeugung, man kann es so interpretieren, aber man muss es nicht unbedingt so interpretieren. Und uns ist der Frieden in der Gemeinde ganz wichtig. Und uns ist wichtig, dass alles verständlich zu und her geht. Und wenn es eine Engelssprache gibt, die eben nicht verständlich ist, die niemand versteht, dann kann die ja auch niemand so recht übersetzen, oder? Und die Übersetzung ist dann höchstens eine Mutmaßung, was da gesprochen sein könnte. Und von daher wollen wir so eine allfällige Engelssprache in keiner unserer Veranstaltungen innerhalb von der Axiom Biblik, nicht in Gottesdiensten und auch nicht irgendwelchen anderen Kreisen. Aber dass es sowas geben könnte, ja, da ist der Interpretationsspielraum sicher offen. Bezüglich der Sprachenrede in 1. Korinther 14 habe ich bis jetzt noch eine Passage ausgelassen, auf die ich nun zu sprechen kommen möchte. Es geht dabei um 1. Korinther 14, die Verse 21 bis 22. Da schreibt der Paulus: Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und fremden Lippen zu diesem Volk, gemeint ist das Volk Israel, reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 11. Und dann folgert der Paulus aus dieser Passage: Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Wie können wir diese Passage verstehen? Ich verstehe das so: Das Zitat, das Paulus hier anführt, stammt aus Jesaja 28, wie schon gesagt, und im Kontext von Jesaja 28, da geht es darum, dass Israel verstockt war. Und aufgrund von der Verstockung musste Israel ja in ein fremdes Land und hat da plötzlich fremde Sprachen gehört und hat diese fremden Sprachen nicht verstanden. Und diese Unverständlichkeit, das ist negativ besetzt gewesen im Alten Testament. Und die Unverständlichkeit im Gottesdienstkontext, die ist auch negativ besetzt. Und das will der Paulus sagen: Ihr lieben Korinther, ich möchte, dass es verständlich bei euch zu und her geht. Und wenn da irgendwelches unverständliches Zeug da ist, das gehört nicht in den Gottesdienst. Wenn es da in einer anderen Sprache ist, dann muss es auf jeden Fall übersetzt werden. Es muss verständlich zu und her gehen. Also Paulus will das Argument von der Verständlichkeit durch die Anführung von diesem Zitat noch unterstreichen. Jetzt haben wir mal angeschaut, wie können wir die Sprachenrede von der Bibel her verstehen. Für uns ist natürlich auch wichtig, wie verstehen die Charismatiker denn die Sprachenrede? Und da können wir Folgendes sagen. Wahrscheinlich ist diese Auflistung nicht endgültig und nicht vollständig. Jemand hat mal gesagt, das Sprachengebet hilft mir, betend durch den Tag zu gehen. Also man muss nicht immer bei vollem Verstand sein, sondern kann einfach ein bisschen vor sich herlallen oder plappern, eben in Sprachen reden. Und das hilft mir, auch ohne dass ich mit dem Verstand bete, irgendwie betend unterwegs zu sein. Jemand anders hat gesagt, beim Sprachengebet werden tiefen Schichten von der Persönlichkeit wie geöffnet und das hilft dann auch, irgendwie tiefgreifend Buße zu tun. Jemand anders hat gesagt, dieses Sprachengebet, das hilft in den Schwierigkeiten so einen besonderen Halt zu haben. Ein Pfarrer, der hat mal, wo charismatisch war, der hat das Sprachengebet gebetet und hat dann den Eindruck gehabt, beim Sprachengebet hat er die rechten Worte wie eingegeben bekommen, um einem Menschen gut Ratschläge zu geben, um ihm weiterzuhelfen, die rechten Worte zu finden. Eine Person, die erlebte das so, dass ihr Sprachengebet von einer anwesenden Ausländerin verstanden wurde. Also die hat in Sprachen gebetet, hat gar nicht gewusst, was betet sie, aber da war eine Ausländerin im Gottesdienst und die hat das gehört. Was ich hier aufgeschrieben habe, habe ich in einem Buch gelesen. Und an Weihnachten habe ich mich mit meinem Schwager unterhalten, der macht eine charismatische Gemeindegründung und hat mir genau dasselbe erzählt. Sie praktizieren auch das Sprachengebet in ihrem Gottesdienst und jemand mit Auslegung dann. Aber bei einem Gebet hat dann plötzlich eine Philippinin gesagt, das war philippinisch, das habe ich verstanden. Bei jetzt zur Auslegung vom Engelsgebet, von nichtmenschlichen Sprachen oder so, da wird dann auch nicht gefragt, versteht jemand das, kann jemand das auslegen, sondern da wird dann auch einfach nur abgewartet, ob es jemand auslegen kann oder nicht. Also was ich davon halte, das tue ich dann im familiären Rahmen nicht unbedingt thematisieren. Ich nehme es einfach so hin und es ist interessant, wie es auch woanders laufen kann. Manchmal wird auch das Einüben der Sprachenrede praktiziert. Mein Vater, der kommt ursprünglich von der Pfingstgemeinde und meine Großmutter, die konnte eben nicht in Sprachen reden und da ist dann der Pastor zu ihr gekommen und hat dann gesagt, aber mach doch jetzt mal folgende Übung. Und dann sollte sie irgendwie so machen und da hat dann meine Großmutter gesagt, so, wenn die Gabe vom Heiligen Geist kommt, dann ist es doch eine Gabe, ein Geschenk und dann muss ich das nicht irgendwie einüben. Und solche negativen Erfahrungen mit Sachen, das kannst du irgendwie einüben, das kannst du lernen, obwohl es eine Gabe von Gott ist, das gibt es verschiedentlich in Pfingstgemeinden. Einfach, dass man auch weiß, was sagen Charismatiker von dieser Sprachenrede. Und jetzt tun nicht nur Charismatiker ihre Erfahrungen weitergeben, sondern es gibt auch Wissenschaftler, die versuchen, dieses Phänomen zu ergründen. Wie kann man denn das deuten? Und da gibt es einmal eine psychoanalytische Deutung und die geht so, die Glossolalie ist ein Ausdruck von ungelöster seelischer Spannung, die sich dadurch ans Tageslicht wagen können. Also man hat irgendwie so eine innere Spannung, irgendwas ist nicht gut in der Seele und indem man jetzt die Zungenrede macht, da kann man mal das irgendwie verbalisieren, irgendwas zum Ausdruck bringen, auch wenn man gar nicht weiß, was man zum Ausdruck bringt. Aber dieses seelische Reden, das ist mal wie ein erster Schritt, dass dieses Problem mal gelöst werden kann. Also das ist eine Idee von der Psychoanalyse heraus. Dann gibt es die linguistische Deutung und die bezieht sich jetzt nicht auf irgendwelche Fremdsprachen, die Gabe von einer Fremdsprache, sondern von einer angeblichen Engelssprache. Und da die Analysen, die haben gezeigt, diese Zungenrede, die ist gar keine echte Sprache. Es gibt keine Grammatik, keine festgelegte Bedeutung von den Worten. Aber was ist es wie ein ganzheitliches Sprachgeschehen, wo eine emotionale Reaktion vom Menschen irgendwie zum Ausdruck kommt. Und man kann das vergleichen mit einem primitiven Sprachniveau. Kleine Kinder, die das Reden erst auch erlernen, die tun ja auch irgendwie vor sich herlallen und das hat dann noch keine rechte Bedeutung. Und vielleicht kann man das in der Weise irgendwie verstehen, wie ein kleinkindliches Reden von einer Sprache. Und dieses Reden kann man mit einem primitiven Sprachniveau vergleichen und es ist ein egozentrischer Sprachgebrauch. Und das deckt sich dann auch mit dem, was in 1. Korinther 14 steht, der redet zur Selbsterbauung, also für sich selbst. Also bei so einem Lallen, bei so einem Reden bin ich auf mich selbst fixiert und habe nicht unbedingt die anderen Menschen um mich herum im Blickfeld. Dann ist auch noch wichtig, dass man das thematisiert, bei kranken und süchtigen Menschen kann sowas vorkommen. Und es gibt auch ein dämonisches Sprachenreden. Man hat auch religionssoziologische Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, auch in anderen Religionen gibt es so das Phänomen vom Sprachenreden. Und wahrscheinlich kann man das dann auch mit einem dämonischen Sprachenreden wie in Verbindung setzen. Mir ist es wichtig, dass wir auch das vor Augen haben, dass es diese Analysen gibt. Aber für uns ist entscheidend nicht, was sagen die Erfahrungen von irgendwelchen Charismatikern. Mir ist wichtig, dass wir uns nicht darauf abstützen, was sagen die Forschungen von irgendwelchen Wissenschaftlern, sondern für uns ist entscheidend, was sagt die Bibel zu uns über das Sprachenreden und das ist für uns entscheidend. Übrigens, in der Kirchengeschichte, da kann man auch nachforschen, wo kam das Sprachenreden vor. In der Apostelgeschichte haben wir es ganz klar gesehen, in der Anfang von der Christenzeit. Aber dann vor 1900, vor der Pfingstbewegung, da gab es das auch. Nämlich bei den Quäkern in der Mitte vom 17. Jahrhundert. Die Quäker, die haben nicht Quark-Quark gemacht, sondern das waren ganz ernsthafte Leute, die Bibel studiert haben. Aber denen war es auch ganz wichtig, auf das Gewissen zu hören. Die haben gesagt, jeder Mensch ist irgendwie von Gott erleuchtet und kann ja auch durch sein Gewissen Gott wahrnehmen, aber man hat zugleich ganz fest in der Bibel geforscht und bei ihnen war die persönliche religiöse Erfahrung wichtig und sie haben auch solche Erfahrungen mit fremden Sprachen gemacht. Dann die ersten Methodisten, John Wesley, der große Methodistenprediger, die haben auch solche Erfahrungen gemacht, die haben auch ganz ernstlich die Bibel gelesen, haben ganz ernstlich gebetet, haben ganz ernsthaft nach der Heiligung gestrebt, dort gab es sowas. Dann auch bei den Lesagen in Schweden, Anfang vom 19. Jahrhundert, die Lesagen, das war eine pietistische Laienbewegung, also die haben auch fleißig in der Bibel gelesen, deshalb Lesagen, die haben gelesen in der Bibel und auch Luthers Schriften. Und in den irischen Erweckungen Mitte vom 19. Jahrhundert kam sowas vor und dann auch in der Irvingianischen Bewegung in England. Die Irvingianische Bewegung, das was Katholisches ursprüngliches und daraus ist die Neuapostolische Kirche entstanden. Einfach so zur Information. Also solche Phänomene von der Sprachenrede, die gab es schon vor der Pfingstbewegung, vor 1900. Für uns nochmal zusammenfassend, wie gehen wir mit der Sprachenrede um? Als erstes, wir lehnen ganz deutlich die Sprachenrede als Zeichen für die Geistestaufe ab. Nicht jeder kann in Sprachen reden. Dann, Gott gibt diese Gabe auch noch heute in Form von Fremdsprachenreden. Aber ich denke, vor allem in ganz spezifischen Fällen. Das ist nicht irgendwie was, ein Massenphänomen, dass plötzlich ganz viele in der Fremdsprache als Gabe vom Heiligen Geist reden könnten. Das denke ich nicht, aber in spezifischen Fällen gibt es sowas. Die Frage, ob es die Sprachenrede auch im Sinne von einer nichtmenschlichen Sprache gibt, die können wir unterschiedlich sehen. Die Bibel, die lässt die Deutung offen, es ist möglich, aber die große Frage ist, wie gehen wir mit Leuten um, die sowas haben? Ich denke, wir können das einfach mal stehen lassen und hinnehmen. Für unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen, da wollen wir so etwas nicht haben. Wir wollen vor Augen haben, es gibt sowas wie ein seelisches Zungenreden. Möglicherweise ist das bei Pfingstlern, die die Gabe haben, so ein seelisches Zungenreden. Aber wir wollen auch vor Augen haben, es gibt auch in anderen Religionen dieses dämonische Zungenreden. Und von daher wollen wir auch vor Augen haben, nicht jedes Zungenreden hat den Heiligen Geist als Ursprung. Soweit meine Ausführungen zur Geistestaufe und Sprachenrede. Aber zum Schluss ist mir eins noch ganz wichtig, nämlich das, was der Paulus in 1. Korinther 3, Vers 1 sagt. Da sagt er nämlich, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Mir ist es ein Anliegen, dass die Liebe bei uns das dominierende Erkennungszeichen in der Gemeinde ist. Nicht das Zungenreden, nicht die Geistestaufe, sondern die Liebe. Das ist das entscheidende Erkennungszeichen, wo uns als Gemeinde auszeichnen soll, dass wir die Jünger von Jesus sind. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du siehst gerade die vielen Informationen, die ich jetzt weitergegeben habe. Wir bitten dich, dass du das wegnimmst, was nicht gut war, aber das befestigt, was deinem Willen entspricht. Und wir bitten dich, dass gerade das Letzte, dass die Liebe das dominierende Erkennungszeichen unter uns sein soll und auch für die Welt, dass die Welt an uns deine Liebe erkennen kann, dass das immer mehr der Fall ist, dafür bitten wir dich. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hast und wir wollen, dass diese Liebe auch sichtbar wird in uns und durch uns. Amen.